Auf der anderen Seite, heute verbreiten sich natürlich nur Fake News viel schneller.
Ja, aber Sie haben doch Unkosten. Gucken Sie, Sie laufen jetzt in die Redaktion zurück, da laufen die Sohlen ab. Genauso hat er es erklärt. Okay. Und deswegen nehmen Sie jetzt mal das Geld.
Wir sind da alle ein bisschen auch ausgeflippt. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Das Flensburger Tageblatt früher war lange Zeit mal der Bayern-Kurier des Nordens.
Wir sind alle Sehende. Ach so, wir sind jetzt schon drauf. Ja, genau.
Guten Morgen.
Guten Tag. Hallo zum digitalen Frühschoppen. Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen. Tja, wir sind ein bisschen von der Aktualität, also die Ereignisse überschlagen sich in publizistischer Hinsicht, Andreas, denn wir hatten einen Gast und Thomas hat sein Handy nicht ausgestellt.
Sehr schön, professionell wieder.
Es erinnert mich aber wieder an, was heißt hier wieder? Ich höre genau hin, du.
Ach so, ja,
stimmt. Ich muss allerdings sagen, er erinnert mich an unseren Termin, der ja auch erst eine halbe Stunde später stattfinden sollte.
Da ist ja, stimmt, ja, ein bisschen früher aufgenommen
noch, jetzt. Also da ich ja so freundlich war, auf deinen Terminkalender einzugehen, würde ich sagen, steht es jetzt 1-1.
Dann werde ich jetzt großzügig über das Handygebimsel
so
und mache währenddessen mein Handy leise.
Du klingst fast schon wie so ein Vorstandsvorsitzender. Damit sind wir auch schon beim Thema, weil eigentlich wollten wir diesen Podcast eigentlich so ausstrahlen, aber Andreas, nun sag du mal ein bisschen was dazu.
Ja, wir haben,
ordne das mal ein für uns.
Ja, wir haben vor ziemlich genau 4 Wochen Stefan Richter besucht in Glücksburg. Das ist sozusagen eine unserer, ja, Glücksburger Trilogie, ne, wenn wir so wollen. Wir haben ja schon die Folgen gehört, vorher mit unserem Freund Jens Lassen,
dem
Arzt und natürlich der Nolde-Stiftung. Das habt ihr alles gehört oder hört es noch. Ne? Und jetzt haben wir eben Stefan Richter.
Und wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört es bald.
Ja, unbedingt, unbedingt. Also Stefan Richter haben wir besucht, das war, erzählen wir gleich auch nochmal, weil die Folge fängt gleich erst an. Wir machen jetzt nur mal eine Einordnung. Stefan war, wir haben ihn auch, er hat uns gleich das Du angeboten. Ich glaube, ich habe einmal zwischendurch auch Sie gesagt, natürlich, weil das irgendwie auch eine
Profi.
Respektperson
genau, ja, absolut.
Ist. Nein, aber Stefan ist ein sehr freundlicher und ein toller Gastgeber. Wir haben uns da sehr nett mit ihm unterhalten, sehr schön mit ihm unterhalten. Wir haben das Thema Springer und das ist der aktuelle Aufhänger, nur am Rande gestreift. Da ging es natürlich um, ja, noch nicht um Benjamin von Stuckrads neues Buch, das jetzt gerade rausgekommen ist, das Thomas und ich gerade beide hören bzw. lesen. Und ja, da ist ja so einiges noch rausgekommen und es gibt da so ein paar Dinge. Und wir bitten euch einfach beim Hören dieser Folge, die immer noch aktuell genug ist, wir sind nicht weiter auf Springer eingegangen, weil wir natürlich noch gar nicht die neueste Entwicklung wussten. Aber
genau,
ne, nur dass diese Folge, die gleich kommt, ist halt schon.
Genau, und für alle, die das noch nicht gehört haben, dieser Tage eigentlich schwer daran vorbeizukommen, aber der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer von ihm sind Nachrichten geleakt worden und das geht natürlich jetzt durch den Rest der deutschen Medienwelt. Weil diese Nachrichten oder diese Nachrichtenschnipsel es schon in sich haben. Jeder interpretiert das auf seine Weise. Und wir haben das zum Anlass genommen, dies hier an dieser Stelle nochmal kurz einzuordnen.
Genau, und deswegen, wir haben auch noch eine kleine Podcast-Empfehlung. Das ist Noch Wach. Nee, Entschuldigung, das ist auch jetzt, tut mir leid, Boys Club ist das. Noch Wach ist von Stuggi. Das
bist
Buch,
du noch wach,
Boys Andreas? Club. Ich bin gerade wach, ja.
Ja.
Also Boys Club, Pia Stendera und Lena von Holt. Also findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Lohnt sich da mal reinzuhören. Morgen, also am Montag, kommt dann schon die Folge 3 und 4. Und
sehr geil.
Und 2
ich kann es kaum abwarten.
Schon da. Also, ja. Und das einfach zur Einordnung. Und ich habe noch ein Zitat. Ich hoffe, ich versabbel das jetzt nicht zu fürchterlich. Benjamin von Stuckrad-Barre hat ja diesen Roman geschrieben, der eine Fiktion ist, der aber möglicherweise inspiriert ist durch das echte Leben. Und da gibt es ein Zitat und da denken wir beide, glaube ich, Thomas, an denselben Menschen. Wir sagen gar nicht an wen. Lassen wir euch, ich versuche das jetzt mal. Ruhig, Brauner, endlich passte diese eigentlich Pferden zugedachte Wendung mal. Denn der Typ hatte sich politisch doch sehr unangenehm radikalisiert. Mit den Jahren fiel, auch parallel zu seinem Haupthaar, seine Sicherung immer häufiger und großflächiger aus. Er war so eine Art wirrfaselnder Gartenzaun-Nazi geworden, der sich, ja, uns dauernd bedroht sah, was ihn zu allerhand Geschäume animierte. Ja, wen denken wir da?
Genau. Und für alle Bildungsbürger ist natürlich Ruhig Brauner, stammt ja eben auch aus den Nibelungen, das wissen wir alle, aus der Welt der Oper von Richard Wagner und gehört zu den zentralen Szenen, die dort aufgeführt wurden. Hört sich schlau an, habe ich aber zufällig gerade bei Google gefunden. Und dann jetzt auch in dem neuen Buch Noch wach von Benjamin von Stuckrad-Barre. Und ich würde sagen, Andreas, wir lehnen uns jetzt zurück mit unseren Getränken. Was trinkst du heute am frühen Morgen zum digitalen
Kaffee? Einen schönen Kaffee natürlich.
Ja, ich trinke auch
ohne Schuss.
Ich trinke ohne Schuss. Ich trinke auch ohne Schuss. Ich trinke allerdings, das muss ich sagen, das werde ich nachher dann noch posten. Wie du weißt und ihr ja vielleicht auch, dass ich begeisterter Kaffeebecher-Sammler bin. Ich habe eine sehr große Sammlung, musste die auch schon verkleinern, also wurde mir geraten zumindest von aus diversen aus meinem Umfeld, also
aus dem näheren Umfeld,
aus dem näheren Umfeld von meiner Frau. Und ich trinke heute diesen Kaffee aus einer Bildtasse. Die habe ich mir tatsächlich mal gekauft. Also ich beschäftige mich eben auch schon sehr, sehr lange mit Axel Springer und der Bild-Zeitung, habe da auch verschiedene Dokumente, Zeitdokumente und eine Sammlung, die sich damit beschäftigt. Und eigentlich ist es, müsste man ja sagen, so eine Bildtasse, das kann, ja, das sehe ich auch so, aber letztendlich ist es ja auch ein Stück Zeitgeschichte. Und da ich mich damit auseinandersetze, habe ich sie heute wirklich mal hervorgekramt, weil sie ganz hinten bei meinen Kaffeebechern steht. Da steht auch noch vom Solinger Tageblatt einer und ich habe auch noch die ganz seltenen von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Aber diese eben heute dann zu diesem Anlass, dachte ich, passt ganz gut. Und jetzt lehnen wir uns mit unseren Kaffeebechern zurück und hören uns wirklich das tolle Gespräch mit Stefan Richter an, der wirklich viel zu erzählen hat. Großartig. Ich mache die Begrüßung, du machst die... jetzt sind wir schon da. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der digitale Frühschoppen. Da sind wir wieder und diesmal sind wir, ihr habt es ja vielleicht schon ein bisschen verfolgt, auch wieder im Norden, ganz oben im Norden, da wo die Leute sehr, sehr glücklich sind. Und deshalb haben die den Ort auch gleich danach benannt, nämlich in Glücksburg. Und Andreas sagt uns heute dann, bei wem wir sind.
Ja, wir sind hier in Glücksburg in einem wunderschönen Haus und bei uns sitzt Stefan Richter, und da werden viele sagen, den kenne ich doch, der Name sagt mir doch was. Das ist ein Mann, sage ich mal, aus der Champions League des Journalismus, das können wir ruhig so sagen.
Ein Tausendsasser.
Er ist, das kann ich. Ja, bis, glaube ich, 2015 war er Chefredakteur des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags. Ist jemand, der aus den Gründungszeiten des Privatradios damals in Bonn dabei war, als Korrespondent von Radio Schleswig-Holstein. Ja, Stefan Richter, inzwischen darf man sagen, 72 Jahre jung, eigentlich Rentner, aber so richtig auch nicht, weil er macht auch noch ganz viel. Man hört ihn zum Beispiel bei NDR Info mal einen Kommentar sprechen, publiziert auch ganz viel. Herr Richter, die ganz wichtige Frage, wie geht's Ihnen heute? Wie ist so die Lage bei Ihnen in Glücksburg?
Ja, wie der Name schon sagt, immer glücklich.
Weil er so eine Respektsperson ist, jetzt habe ich wieder Sie gesagt, wir haben uns aber auf Du geeinigt.
Genau.
Ganz wichtig, Stefan.
Ja, wie es der Name sagt, die glücklichen Menschen hier in Glücksburg, nein, ich bin sehr zufrieden, einmal Journalist, immer Journalist, man wird älter, aber man kann immer noch arbeiten. Ich versuche gerade angesichts dieses wahnsinnigen Medienwandels irgendwo mitzuhalten, allerdings nicht mehr jeden digitalen Trend mitzumachen. Also es sind spannende Zeiten, gerade für Journalisten auch. Und natürlich auch bewegende Zeiten, egal welchen Alter man ist. Das verfolgt man natürlich, was im Weltgeschehen ist, aber auch was im Lokalen ist, natürlich mit großer Spannung.
Also bei TikTok finden wir dich nicht.
Nein, nicht nur bei TikTok nicht. Ich gestehe, und das ist nun für einen Journalisten eigentlich heutzutage schon ein No-Go oder eine Todsünde. Ich bin nicht mal in den sozialen Netzwerken.
Ich glaube, das ist eher eine Auszeichnung heutzutage, wenn man sich das leistet, sage ich mal, und auch dann natürlich da nicht stattfindet, aber auf der anderen Seite ja auch ein ganz anderes, ruhigeres Leben hat, glaube ich.
Also ich gestehe, ich kokettiere auch ein wenig damit, dass ich das nicht habe. Und ab und zu bitte ich dann meine Frau über die Social-Media-Netzwerke irgendwas für mich, und sei es mit WhatsApp, irgendwelchen Menschen eine Information teilwerden zu lassen. Natürlich habe ich E-Mail, natürlich nutze ich auch das Internet in allen Bereichen. Aber nee, ich leiste mir diesen Luxus. Allerdings glaube ich in der Tat, es gibt dabei einen Luxus. Man hat einen enormen Zeitgewinn, um eben vieles zu lesen, um sich mit Dingen tiefer auseinanderzusetzen.
Genau.
Und insofern ist es in der Tat ein Luxus auch. Und ich glaube nicht unbedingt ein Verlust an Informationen und gesellschaftlicher Teilhabe, sozialer Teilhabe.
Du hast es gerade so schön gesagt, du bist ja auch, haben wir jetzt gerade im Vorgespräch so ein bisschen rausgehört, du bist ja leidenschaftlicher Sammler historischer Zeitungen oder auch Zeitdokumente. Da haben wir jetzt mal so einen kurzen Blick in so ein Essay geworfen oder in diesen Band hier. Und was ist denn das Wertvollste, was du so besitzt vom ideellen Wert her? Jetzt gar nicht vom Geldwert oder so, aber was ist dein schönstes Sammlerstück?
Also ich habe erstmal Zeitungen, die bis ins 15. Jahrhundert zurückgehen, also wirklich sehr, sehr frühe Drucke. Und das Interessanteste in diesen Drucken ist einmal natürlich für mich als Journalisten, wie mit Zensur, mit Pressefreiheit umgegangen ist, wie es immer wieder auch Journalisten auch in vergangenen Jahrhunderten gab, um trotz Obrigkeit, trotz Zensur, trotz feudaler Verhältnisse eben Dinge, Missstände aufzudecken, Veränderungen herbeizuführen. Und dann ist zum Beispiel ein spannender Punkt für mich, wie auch in früheren Jahrhunderten Fake News gezielt verbreitet worden sind, nicht? Wie beispielsweise Friedrich der Große selbst gefakte News in die Zeitung lanciert hat, um die schlesischen Kriege zu verdecken. Die Vorbereitung der schlesischen Kriege ist hochspannend zu lesen, wie also in die Zeitungen, damals in die Berliner Zeitungen lanciert wurden, Meldungen von beispielsweise einem schweren Hageleinschlag in Brandenburg mit Toten. Und das war ein reiner Fake, lanciert, um abzulenken von den Kriegsvorbereitungen schlesische Kriege. Also
auch damals schon.
Ja,
das ist ja verrückt.
Und,
ja, interessant.
Ja, es ist verrückt und das ist eben spannend, in solchen alten Zeitungen zu verfolgen. Ganz abgesehen, kleine Geschichte am Rande, das Haptische finde ich natürlich immer noch toll. Mhm. Diese alten Zeitungen, die man in der Hand hält, die immer noch gut leserlich sind und das Papier, das über Jahrhunderte hält, ich bin mir nicht sicher, ob diese vielen digitalen Informationen, Daten, die heute im Internet sind, man denke nur an die Fotos, die jeder selbst auf seinem Smartphone hat, ob die auch noch in 100, 200, 300 Jahren präsent sind. Die werden alle untergehen, natürlich, weil auch viel zu viel Information, Müll sich ansammelt. Und das ist bei diesen Dokumenten etwas anderes. Also ich bin ein leidenschaftlicher Sammler dieser historischen Zeitungen, wohl wissend, dass die vielleicht auch irgendwann einer digitalen Euphorie zum Opfer fallen werden und im Müll landen. Aber solange ich da bin und sie in Schubladen verstauen kann, ist gut.
Ja, und du kannst natürlich auch noch, kleiner Witz, jetzt digitalisieren, ne? Dann hast du sie auch nochmal gesichert. Fassen Sie auf eine Festplatte.
Ja, es ist ja, das ist dann wieder der große Vorteil auch vom Internet und von dem Digitalisieren. Man kann sehr viele alte Zeitungen, alte Publikationen im Internet heute frei aufrufen und anschauen. Also ich suche häufig auf diesen Datenbanken der großen Nationalbibliotheken, schaue ich mir alte Zeitung an und bin dann immer wieder überrascht, dass dann manches Originalexemplar bei mir auch zu Hause liegt.
Wir kämpfen natürlich in der Neuzeit auch mit der Technik. Thomas, geht das mit dem Mikro?
Andreas, es ist alles in Ordnung. Ich habe schon die ganze Zeit versucht zu nicken. Es ist perfekt.
Wunderbar.
Dann ist ja du kannst dich hier auch rüber, das ist alles von da, es kommt auf die Höhe an. Es kommt nicht auf die Nähe an, sondern auf die Höhe. Es ist perfekt.
Dann ist doch gut.
Alles gut.
Ja, du hast es gerade so schön
beschrieben. Wie gut, dass ich bei meiner Höhe sitze.
Ja, Stefan hat ja schon lange vor uns auch Radio gemacht und mit dem Mikrofon gearbeitet. Du hast es gerade so schön gesagt, früher gab es ja auch Fake News, also zu ganz alter Zeit, aber auch zu der Zeit, wo du damals als freier Mitarbeiter in Dithmarschen unterwegs warst, später als Volontär hier beim SAZ, dann beim Radio nachher auch. Wie war das, du sagtest, es war früher, gab es eben auch Fake News, es gab aber ja nicht die Möglichkeit, das sozusagen so schnell zu entlarven wie heute. Heute ist es ja relativ schnell möglich, einen Faktencheck zu machen, oder? Also dieses früher war alles besser, kannst du wahrscheinlich nicht unterschreiben, oder?
Nein, 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 auf keinen Fall. Deswegen sagte ich ja auch dieses Beispiel mit den Fake News. Auf der anderen Seite, heute verbreiten sich natürlich nur Fake News viel schneller und in einer viel größeren Menge. Also das... bei meinem Beispiel nun Friedrich der Große persönlich da tatsächlich Fake News geschrieben hat, mitentworfen hat, das ist ja eine ganz andere Qualität, als wenn heute unzählige von Internet-Usern zum Teil ja sehr affektiv ins Internet schreiben, also spontan etwas reinschreiben, aber eben auch Verschwörungstheoretiker dann mit im Boot sitzen. Also ja, man kann heute vieles besser aufdecken, zum Glück. Wobei man dazu einschränkend sagen muss, das ist bei uns zum Glück in der Demokratie so. Das sieht in den autoritären und diktatorischen Ländern ganz natürlich anders, ganz anders aus. Da wird mehr manipuliert und da fällt es, wie Russland aktuell, dann Menschen auch schwer, dann wirklich also sich ein richtiges Bild, freies Bild von Nachrichten und vom Wahrheitsgehalt von Nachrichten zu machen. Also vieles ist heute offener, aber die Menge ist eigentlich auch der Fake News ist größer geworden. Umso wichtiger, finde ich, ist eben entsprechend professioneller Journalismus, der danach taucht und der vor allen Dingen auch, was ich ganz wichtig gesellschaftlich finde, eine Integrationsleistung haben muss, weil ich sehe, dass heute vieles immer mehr in Communities verfällt, ist ja auch der Grund, warum beispielsweise Zeitungen an Auflage verlieren. Also alles zerfasert, zersplittert, auch gerade im Kommunikationsbereich. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn Gesellschaft, auch Demokratie funktionieren will, braucht es eine Integrationsleistung der Medien. Und das können nur meines Erachtens professionelle Medien, die eben nicht nur eine Community bedienen, sondern die gesamte Gesellschaft mit Information versorgen, Kommunikationsplattformen herstellen, vor allen Dingen auch ja eine Themenagenda herstellen, dass die Menschen auch wissen, worüber sie reden.
Inwieweit guckst du auf sowas, wenn du jetzt, du warst selber, wie gesagt, ja Chefredakteur einer großen Zeitungsgruppe, muss man ja schon fast sagen. Ja. Und wenn du dann sowas siehst beim Springer Verlag, Bild jetzt, ne, mit Diekmann damals noch ein halbwegs seriöser Chefredakteur, sage ich mal jetzt so, aus dem Rückblick.
Ja.
Dann haben wir Julian Reichelt irgendwann gehabt, der jetzt irgendwo 3 oder 4 Mal falsch abgebogen ist, vermutlich. Jetzt irgendwie so ein YouTube. Wie ist sowas möglich, dass so ein Mann wie Julian Reichelt, ich weiß nicht, ob du ihn mal persönlich kennengelernt hast, so weit vom Kurs abkommst, sage ich mal, wo er ja wirklich jede Form der Vernunft auch verliert und jede Art von ja, Rationalität, will ich schon sagen, oder?
Also vielleicht erstmal noch mal zu Kai Diekmann. Als ich 1985 für RSH dann nach Bonn ging, da fing Kai Diekmann damals gerade in der Bildredaktion an als Redakteur. Ja. Und wir hatten als junge Parlamentskorrespondenten dann einen eigenen Hintergrundkreis gegründet, was in Bonn Neuland war. Das waren die Kiebitze, nannten wir uns. Okay. Und das war ein sehr spannender Kreis. Und dazu gehörte dann eben auch Kai Diekmann. Also das noch zu ihm aus dieser verrückten Zeit damals.
Und hat er sich so bei Bild weiterentwickelt, wie du das damals vermutet hast? Oder?
Er war in diesen Bonner Zeiten sehr zurückhaltend, eigentlich sehr introvertiert. Also,
kaum vorstellbar.
Er hat sich gewaltig entwickelt.
Gewaltig.
Ja, zu Reichelt kurz, ich will das jetzt gar nicht vertiefen.
Das ist dann Stichwort Entwicklung. Und bei Reichelt, ich glaube, Reichelt ist tatsächlich in Anführungszeichen ein Kind auch einer Medienentwicklung, die zum Teil in der Internet-Euphorie, auch gerade nach der Dotcom-Blase und was sich danach entwickelt hat, einfach außer Rand und Band gewesen ist. Ich kann mich an die Euphorie erinnern, als nun auch das Internet kam und natürlich die Printmedien gegenhalten wollten, Stichwort Bild, gedruckte Bildzeitung. Und dann wurde experimentiert und Experimente sind wichtig heute, um auch Fehler zu machen. Aber Reichelt hat es einfach exzessiv immer weiter gemacht. Und wir sind da alle ein bisschen auch ausgeflippt. Ich will mich da gar nicht ausnehmen. Also es sind Dinge gemacht worden, wo man fand es toll. Ich denke da als Beispiel, auch wenn es lange her ist, Gladbeck-Drama.
Ja, 88.
Peter Wüst, der leider jetzt verstorben ist.
Genau,
ich habe ihn sehr sehr gemocht und auch in vielen Sachen bewundert, die er gemacht hat, das muss man sagen. Aber da, an dem Beispiel auch Gladbeck, da sind wir ausgerastet. Das fanden wir alles ganz normal. Wir müssen jetzt live dabei sein und sofort vor Ort berichten. In vielen anderen Facetten genauso. Und anfangs, egal was dann, ich weiß, da war der Mordfall Sebnitz, glaube ich, hieß es auch, wo dann sofort hieß, das war also eine Ausländertat und hinterher hat sich herausgestellt, ist es gar nicht gewesen. Also vieles ist dort aus dem Ruder gelaufen und Reichelt, der ist am Ende exzessiv gewesen. In jeder Beziehung, das wird ja immer deutlicher, nach innen und nach außen, der hat keine Grenzen mehr gekannt. Und hat eigentlich übersehen, dass die Medienentwicklung heute eben in eine andere Richtung geht. Wir müssen als Journalisten kleinere Brötchen backen, weil wir heute tatsächlich auch die Rezipienten, die Leser, die Hörer, die Zuschauer als Mitgestalter, als Mitautoren haben wollen. Die sollen mit uns, wir müssen mit denen zusammenarbeiten, wir müssen Dialoge führen.
Aber da ist ja genau dieser Punkt, den du vorhin schon sagtest, diese Professionalität, dass ich weiß, okay, ich muss es einordnen, ich brauche Profis am Werk und trotzdem kann ich ja meine Leserinnen und Leser einbinden. Wie, ich will jetzt, es ist immer doof, wir wollen jetzt keine Schelte machen, wir wollen jetzt auch keinen Verlag beurteilen, aber man sieht ja so insgesamt so ein große Probleme bei den Auflagen der gedruckten Lokalzeitungen. Ja, da ist ja der SAZ, da kannst du auch Lübecker Nachrichten, Kieler Nachrichten, kannst du ja alle nennen, Matzak Verlag. Du kennst das Geschäft ja auch und hast es bis 2015 gemacht. Du hast genau diese Zeit ja miterlebt, wo es richtig krass wurde. Gibt es da noch eine Chance gegenzusteuern jetzt? Weil ich weiß so, dass natürlich so die Generation meiner Eltern, Mitte 70, fast auf die 80 zu, die haben wahrscheinlich das Nordfriesland Tageblatt in dem Fall noch zu Hause.
Meine Schwiegereltern haben das Solinger Tageblatt. Ich muss jeden Morgen raus, wir wohnen mit denen in meinem Haus, ich muss jeden Morgen raus zum Briefkasten und das holen. Ich habe die digitale Ausgabe, aber meine Schwiegermutter sagt immer, das ist so kalt und dann muss ich raus und die holen. Aber genau,
aber diese Menschen, wenn ich jetzt sage, ich möchte gerne, es müssen ja die 20, 30, 40-Jährigen nochmal zu holen. Was wäre dein Rat an die Kollegen? Ist wahrscheinlich schwierig, ne?
Ja, wir haben eingangs über Glücksburg gesprochen, dass hier glückliche Menschen leben. Die sind in einem Punkt unglücklicher. Ich kann das sagen, weil ich hier in einem Bürgerforum aktiv mitarbeite, das überparteilich ist und das sich nicht gegen etwas richtet, sondern versucht also hier diesen glücklichen Ort vielleicht noch ein bisschen glücklicher zu machen. Und in einem Punkt sind sie unglücklich, nämlich heute in der lokalen Berichterstattung. Und das, was ich ganz, ganz wichtig finde, guter Journalismus, jetzt gerade in dem, was wir früher eben in der Zeitung, hoffentlich in der gut gemachten Zeitung gesehen haben, der ist nicht an Papier gebunden, der kann genauso digital sein. Also ich lese digital genauso, wie ich Print lese. Und ich mache beides übrigens, wie du es gerade sagtest, ich gehe früh zum Briefkasten und hole meine Zeitung. Aber ich nehme auch früh unbedingt mein iPad. Warum? Weil die Tatsache, dass ich eben die New York Times abonniert habe und jeden Tag die New York Times erstmal lesen kann, ist für mich ein ganz, ganz großes Geschenk auch. Ich habe Zugriff auf andere, auch überregionale deutschen Zeitungen. Ich bin nach wie vor übrigens einer, der eigentlich Alkoholik ist, was das Lesen von Zeitungen und Zeitschriften angeht.
Einmal Blattmacher, immer Blattmacher.
Lese da unendlich. Und beides ist also in Ordnung. Das Problem ist, gerade im Lokalen, ich bin überzeugt davon, Demokratie beginnt immer im Kleinen, beginnt immer am Ort und das Große spiegelt sich immer im Kleinen wieder. Und das wird heute in den Medien vernachlässigt. Ich sehe zwei kritische Trends im Journalismus. Das ist einmal, es gibt für mich viel zu viel Meinungsjournalismus, der völlig konform läuft. Das muss ich gestehen. Fällt mir heute viel stärker auf.
Also meinst du jetzt auch so ein bisschen, ich sag's mal so ein bisschen hart, so eine linksgrüne Blase? Oder?
Ich weiß aus den 60er, 70er, 80er Jahren, da haben wir natürlich Zeitungen vor allen Dingen individuell bewertet, benotet, gemocht, weil wir wussten, die Frankfurter Rundschau ist eher linksliberal und die Welt ist rechtskonservativ. Und der Schleswig-Holsteinische Zeitungsverlag, das Flensburger Tageblatt früher, war lange Zeit mal der Bayern-Kurier des Nordens genannt. war, weiß Gott, sehr konservativ. Ich glaube, dass er mit der Zeit immer offener und liberaler geworden. Ja. Ich hoffe das jedenfalls. Ich habe nun immerhin mehr als 23 Jahre die Verantwortung redaktionell gehabt. Ich hoffe, dass zum Schluss den Lesern klar wurde, dass wir da ein bisschen offener waren und liberaler waren. Aber wir haben also gesehen, natürlich, die Zeitungen hatten eine, wenn man so will, Färbung, eine Richtung, eine Grundposition. Heute sehe ich eine ganz hohe Konformität. Ich nehme mal als Beispiel die Berichterstattung zu Corona-Zeiten. Heute im Nachhinein ist man natürlich
voraus schlauer. Voraus eines Gehorsams.
Aber du dann teilweise. Die Impfgegner, auch von mir, nicht als Journalist, sondern privat, ich war sehr kritisch gegenüber jedem Impfgegner. Und selbstverständlich habe ich mich impfen lassen und fand das also auch eine Pflicht an der Gemeinschaft. Aber wie auch Medien mit Impfgegnern doch sehr kritisch umgegangen ist, sie nicht haben zu Wort kommen lassen und so. Mhm. Das zeigt für mich, dass da also sehr viel kritischer die Medien mit sich selbst sein müssen, was vielleicht also Offenheit angeht, was eine gewisse neutrale Beobachterposition angeht.
Also das ist so ein Gespräch, was wir mit dem Jens Lassen vom Hausärzteverband ja auch hatten, das Thema. Und genau, glaube ich, dieser Punkt, den du gerade sagst, was Herr Laschet aus meiner Sicht sehr ungelenk eingefordert hat jetzt, fand ich so ein bisschen unvernünftig. Und wenn wir diese Folge ausstrahlen, ist das hoffentlich auch geklärt und er hat das zurückgenommen. Aber das ist genau dieser Punkt, glaube ich, den du ansprichst. Und das kenne ich von mir auch in der Berichterstattung, damals noch für RSH. Wir haben im Grunde fast nur diese eine Position gehabt, zu sagen, Impfen ist jetzt vernünftig. Ja, genau. Ist auch, wenn ich ehrlich bin, weiterhin meine Meinung. Ist auch meine Aber ich Meinung, glaube, durch Aufklärung, indem man die Argumente sich anhört, wäre man zum selben Ergebnis gekommen und man hätte vielleicht diese Verschwörungstheorien gar nicht erst bekommen.
Genau.
Also, wenn man die zu Wort kommen lässt.
Ich bin noch mehr, ne? Ich bin auch fürs Impfen, aber kleiner Einspruch von mir an dieser Stelle, weil es sind Impfgegner zu Wort gekommen, aber nur auf der Straße, die dann gesagt haben, ja, Bill Gates hat uns das alles eingeplant. Ja, gut, das ist dann das die journalistische Arbeit Thema verfehlt, würde ich sagen, oder Sätzen 6, weil das ist ja keine ausgewogene Berichterstattung.
Ja, das ist eben dieses Einordnen. Ne?
Ja, genau.
Dann, aber das vermisse ich heute bei den Medien, wenn ich mir Berichte, auch andere Themen heute angucke. Ich denke, die Diskussion um die sogenannten E-Fuels.
Ja.
Auch ich lese in den großen deutschen Medienpublikationen kaum mal eine Position, so wie sie Wissing wirklich hat.
Liegt aber vielleicht daran, dass die Wissenschaft da relativ klar ist, oder meinst du?
Ja, aber es ändert ja nichts daran, dass es offenbar doch eine ziemlich große, einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die es anders sieht. Und die will ich wenigstens abgebildet sehen. Ja. Ich bin auch kein Befürworter.
Fakten, durch Fakten kann man natürlich dann Aufklärung
machen. Aber ich finde, man muss eben als Medium ja nicht erziehen wollen, sondern man soll abbilden. Ja. Und dass es eben viele Menschen gibt, die auch bestimmte Ängste haben beim Impfen oder eine besondere Priorität haben, die kritisch sind, was die Energiewende angeht beispielsweise. Mhm. Ja, die Fakten des Klimawandels, die Notwendigkeit des Ausstiegs aus den fossilen Brennstoffen, die liegt ja auf dem Tisch. Die kann man meines Erachtens ernsthaft nicht bestreiten und nichts wäre schlimmer, als wenn wir hier mit alternativen Fakten jetzt plötzlich operieren wollten. Aber man sollte andere Meinungen auch ernst nehmen und nicht große Teile der Bevölkerung von vornherein ausblenden.
Gar keine Frage, das sehe ich genauso, nur findet ja, du hattest ja vorhin die sozialen Medien erwähnt und ich bin bei Twitter privat ja ausgestiegen, als Podcast gibt es uns da natürlich und Andreas ist ja leidenschaftlicher Twitterianer, wenn man das so sagen kann. Ich konnte es einfach nicht mehr aushalten, weil da finden ja eben Debatten in sehr, sehr wenigen Zeilen statt. Und du weißt selber, wenn man jetzt ausgewogen berichten möchte, also dann braucht man schon ein paar Zeilen mehr, um da eben auch das Für und Wider wiederzuspiegeln oder um verschiedene Meinungen wiederzuspiegeln. Das habe ich sogar selbst bei der Wochenschau gemacht. Da ging es dann darum, ob Vögel tatsächlich Schafe töten und ihnen die Augen auspicken. Und dann habe ich den Naturschutzbund gefragt. Also damals gab es noch kein Internet. Ich bin klassisch dann zum Jäger gefahren, zum Naturschutzbund und noch zwei andere Quellen. Und habe das dann also wirklich ausgewogen so. Und der Bauer, der mich gerufen hatte und Geld von der Versicherung haben wollte, fand das natürlich nicht so schön.
Der war nicht zufrieden mit dem Rechercheergebnis.
Nee, genau. Ich hätte das natürlich auch nur zu ihm fahren können und sagen können, das ist ja Horror, ne, und so. Aber meinst du meinst du das so? Oder also, dass man, aber das liest ja dann kaum noch, also die breite Masse liest das denn ja gar nicht, ja, die vielleicht gehört werden, ja, will.
Da sind wir wieder aber auch bei dem Eingangsthema, eben die Problematik der sozialen Medien und dieser Messenger-Dienste, überhaupt im Internet, dass meines Erachtens dort immer nur Informationshäppchen oder sehr häufig
Meinungshäppchen
verbreitet werden. Das ist ein Problem. Und das Zweite, was ich vorhin nur angedeutet oder eben angedeutet habe mit Glücksburg, eben mit Blick auf die Medien, wie zufrieden oder unzufrieden ich heute mit Blick auf die Medienentwicklung bin. Das Zweite ist eben, dass Ausblenden oder nicht widerspiegeln von Bürgermeinungen oder von Positionen in den Medien mehr. Und das meine ich mit, warum das Lokale und der Lokaljournalismus für mich auch mit Blick auf gesamtgesellschaftliche Verantwortung der Medien so wichtig ist. Wenn ich mir eben hier den Ort Glücksburg angucke und relativ selten etwas aus dem Ort Glücksburg in der Zeitung heute noch erscheint und vor 10, 15 Jahren noch täglich eine ganze Seite erschienen.
Warum ist das so? Woran liegt das?
Naja, es ist natürlich vieles auch ins Internet gegangen.
Ach so,
ich will
okay.
hier alles andere als die eigenen Kollegen hier kritisieren, weil die machen eine prima Zeitung. Nur es hat sich in allen deutschen Lokalzeitungen verändert. Es ist das Lokale auch mengenmäßig reduziert worden. Dann sagen Kollegen, naja, früher mussten wir mit Gewalt manche Zeitung füllen und wir können heute auch zeigen anhand der Dashboards, anhand der Zahlen im Internet, was abgerufen wird und was nicht abgerufen wird. Und da ist manche Meldung früher gewesen, die hat vermutlich nur 5 Leute, eine Handvoll Leser abgerufen. Das stimmt meines Erachtens nur zum Teil, denn ich kann mich erinnern, dass die Lokalredakteure immer vor meiner Tür standen und mehr Platz haben wollten. Also wurde nicht
die vierte, fünfte Seite noch bestellt.
Aber, also auf der anderen Seite, wenn man wusste, beim Liebler Hauptstraßenfest Bilder nachlese, dann wusste man, okay, also wenn dann eine halbe Seite oder ganze Seite Bilder nachlese war, wollte man früh Feierabend machen.
Ja, ist richtig. Wir sind uns hoffentlich einig, auch das haben die Leser unheimlich
geändert. Absolut,
die
absolut.
Haben sich wiedergesehen absolut. Und gefunden.
War auch nur ein kleiner Scherz. Nee, das ist ja richtig.
Ich kenne das. Ich habe selbst im Lokalen mit Begeisterung gearbeitet und sehe mich heute noch weniger, weil du es anfangs sagtest, als Champions League-Mensch oder als Lokal.
Du warst auch gerne in der Bezirksliga.
In der Kreisklasse oder was weiß ich. Also die Menschen wollen sich wiederfinden. Das ist natürlich wirklich eine Integrationsleistung, aber auch eine Identitätsleistung. Und sie wollen das Gefühl haben, und das ist die Chance des professionellen Journalismus in der Zukunft, sie wollen das Gefühl haben, bei allen kleinen Communities, bei ihren kleinen WhatsApp-Gruppen, die sie haben, bei allem, was sie so machen, es gibt ein Medium, das möglichst viele informiert über die wichtigsten Sachen und Ereignisse, über Meinung. Ich will als Bürger, auch wenn ich in relativ kleinen Communities aktiv bin, will ich gerne wissen, was denken, was fühlen, was diskutieren andere. Und das ist die Chance der Medien. Und das kommt mir heute in den Medien zu kurz. Und das gehört eben einfach nur abgebildet. Aber natürlich mit auch verantwortungsvoll. Also bitte jetzt nicht jede Verschwörungstheorie und Verschwörungstheoretiker zu Wort kommen lassen, hier wie den Bauern mit den
Ausgaben.
Sondern da gehört natürlich eine Verantwortung dazu. Aber dass es eben Menschen gibt, die Angst haben vor der Windmühle, dass sie zu nah an ihr Haus rankommt und dann heißt es Schlagschatten und was es da alles gibt. Ja, es sollte durchaus sich auch in den Medien wiederfinden, die Ängste, die Sorgen, auch die vielleicht ein bisschen queren Meinungsbilder von Menschen. Das finde ich, kommt heute zu kurz.
Und du hast ja heute gute Möglichkeiten über eine App oder über die Website, wie auch immer, guten Kontakt und schnellen Kontakt zu deinen Leserinnen oder im Radio zu deinen Hörerinnen und Hörern zu haben. Und dann kannst du dir da Themenvorschläge holen, Anregungen holen. Ja. Das ist ja relativ einfach. Wir dürfen natürlich auch eins immer nicht vergessen, wir kommen ja alle so ein bisschen auch von der Zeitung. Ich habe damals in den 80er Jahren eben beim Nordfriesland Tageblatt als freier Mitarbeiter gearbeitet. Das war ja auch eine interessante Zeit und es gab auf jeden Fall wesentlich mehr Berichterstattung. Wir dürfen aber eins auch nicht vergessen, glaube ich, dass da auch vieles so entweder durch Anzeigenkunden manchmal getrieben war, nicht alles, um Gottes Willen, und auch durch Lobby. Also ich weiß, dass ich einen Abend, das war mein Rekord, 6 Feuerwehrfeste an einem Abend besucht habe. Und es war ja wirklich nach Schema F danach.
Ja, ja, ne? Ja.
Weil du weißt das selber, die freien Mitarbeiter wurden ja auch nicht überbezahlt.
Ja.
Und man musste dann sehen, wie man das gemacht hat. Ich glaube, 25 Mark für ein Bild und zack, zack, zack. Und der letzte Satz war dann am meistens irgendwie dann noch Dance of the Deal mit DJs, was weiß ich. Ne?
Ja, ja.
Und das ist natürlich auch so, worauf ich hinaus will, dass man ja auch sehr aufpassen muss im Lokaljournalismus, in dem Moment, wo ich Anzeigen finanziert bin, wo wird Druck gemacht? Hast du das mal erlebt in deiner Zeit?
Ja, gab es in deiner Zeit als Chefredakteur mal einen Anzeigenkunden, der gesagt hat, wenn ihr das nicht macht oder wenn ihr das macht, dann storniere ich meinen Jahresetat. Gab es sowas mal? Worüber du reden kannst.
Ja.
Heute kann ich nicht, dass er heute noch storniert. So.
Heute kann ich über alles reden und auch über manches lachen. Also ich fange mal eigentlich mit einem Erlebnis an, was eigentlich völlig gegen das gängige Bild geht, dass Anzeigenkunden Erfolg haben, wenn sie Beeinflussung betreiben. Wir waren ein Haus, eine Geschäftsführung habe ich als Chefredakteur erlebt, das sehr genau auf die Zahlen geachtet hat, sehr spitzen Bleistift leider auch die freien Mitarbeiter bezahlt hat. Da waren immer zu wenig Honorare und Gehälter und Stellen frei. Und schon darauf geachtet, dass die Kasse stimmt. Aber dann hatten wir in Flensburg, ich kann es, weil die handelnden Personen heute nicht mehr da sind, ja durchaus auch, damit es konkreter wird, sogar auch die Unternehmenden. Da hatten wir eine sehr kritische Berichterstattung über die Flensburger Stadtwerke drin.
Ja.
Und da hat in der Tat die Flensburger Stadtwerke gesagt, so, die Konsequenz ist, wenn ihr das nicht korrigiert und damit nicht aufhört, dann stornieren wir alle Anzeigen. Und das war einer der größten Anzeigenkunden der Zeitung. Und das ging, eskalierte dann so, dass wir als Redaktion sagten, nee, wir bleiben bei unserer Position und wir werden auch weiter kritisch auf die Stadtwerke in diesem einen Punkt schauen. Ich betone, die Stadtwerke sind heute völlig andere und das war ein Einzelfall und das Unternehmen ist, das sage ich jetzt nicht, um die bisschen zu schonen, aber völlig in Ordnung.
Hat nichts mehr mit dem heute zu tun.
Ich bin zufriedener Kunde.
Das ist ja heute noch den sehr abdrehen hier. Ja.
So, aber damals passierte also Folgendes. Ich habe natürlich mit der Geschäftsführung gesprochen, weil es eben um sehr viel Geld ging. Und die Geschäftsführung hat am Ende gesagt, gut, wir müssen die Geschäftsführung der Stadtwerke einladen, wir müssen ein aufklärendes Gespräch haben. Und es war der Vorsitzende des Herausgeberausschusses dabei, es war die Geschäftsführung dabei und es war von der Zeitung eben ich als Chefredakteur dabei und die versammelte Geschäftsführung der Stadtwerke. Und in dieser Runde hat die Geschäftsführung dann klar erklärt, wir machen es nicht, Sie können es machen. Wir werden darüber berichten, wir werden offenlegen, dass Sie uns hier zu erpressen versuchen.
Ja.
Wir knicken nicht ein. Das hat am Ende das Ergebnis gehabt, dass in der Tat die Stadtwerke weiter inseriert haben.
Ach doch,
sich die Sache dann irgendwann durch entsprechende Transparenz und Aufklärung unserer Zeitung und entsprechender Reaktion der Stadtwerke dann gelöst hat. Also ein positives Beispiel in einer Zeit, als die Geschäftsführung wohlgemerkt sehr genau aufs Geld geachtet hatte, wo eigentlich es naheliegend gewesen wäre, zu sagen, nee, wir müssen da ein bisschen, also die Redaktion an die Leine zu legen. Wir hätten ja gar nicht mal alles dementieren müssen, aber wir hätten Schluss machen müssen.
Ja, aber am Ende haben aber alle gewonnen, weil dann letztendlich...
Und auch die Stadtwerke haben meines Erachtens dann fair reagiert. Sie haben gemerkt, sie kommen nicht an.
Ja.
Ich habe aber auch andere Dinge erlebt, die sehr massiv waren und wo ich gestehe, dass ich da auch als Chefredakteur manchmal weiche Knie bekommen habe. Es hat im Kleinen immer wieder auch erfolgreiche Versuche gegeben, Lokalredaktionen einzuschüchtern. Haben mir zum Teil die Ressortleiter erst später erzählt, dass das gemacht wurde. Das läuft dann auf lokaler Ebene eben bei den vielen Zeitungen. Am Ende kam ja auch Schwerin dazu und ich war ja nun für alle Zeitungen verantwortlich. Das war ja am Ende eine Gruppe von über 20 Zeitungen. Da gab es immer wieder Einflussversuche. Aber wie gesagt, wir haben sehr häufig und häufiger gegengehalten. Ich habe insofern bei dieser Geschichte, ich muss es vielleicht dann kurz mal erzählen, ein Aha-Erlebnis als Jungredakteur gehabt. Da wurde ich, nein, ich war sogar noch Volontär, da wurde ich von der Lokalredaktion losgeschickt, um, das muss gewesen sein Anfang der 70er Jahre, losgeschickt, um die erste eröffnete Spielhalle in Flensburg darüber zu berichten. Ja. Und war da und der Leiter, der Eigner dieser Spielhalle, der Eigentümer, der hat mir alles stolz gezeigt, seine ganzen Maschinen, die er drin hat, seine Spielautomaten. Ja, und als ich dann fertig war und alles im Block hatte und natürlich als Volontär auch ganz stolz, weil das ja schöne Informationen waren und ich jetzt in die Redaktion marschieren wollte, um das zu schreiben, da hat er mir, ich habe die Summe genau in Erinnerung, 300 Euro zugeschickt.
300 Mark. Und das war damals ja...
Also das war für mich als Volontär war das ein Monatsgehalt. Fast. Ja. Ich habe 350 Euro damals verdient. Ja. So, und da habe ich ihn gefragt, was ich jetzt mit dem Geld soll. Es sei keine Anzeige, die hier geschaltet wird, sondern ich schreibe dann so. Ja, ja, sagt er, aber Sie haben doch Unkosten. Ich sagte, nee, ich bin von der Redaktion, ich bin ja in der Anzeigenabteilung.
War ja keine Bestechung.
Was und weiß. Und da sagt er, naja, aber Sie haben doch Unkosten. Gucken Sie, Sie laufen jetzt in die Redaktion zurück, dann laufen die Sohlen ab. Genauso hat er es erklärt. Okay. Und deswegen nehmen Sie jetzt mal das Geld. Und ich habe das Geld nicht genommen. Ich habe das von denen nicht genommen, weil ich so einen Stolz hatte, dass ich nun der Redaktion angehörte. Und wie kommt dieser Kerl dazu, mir Geld geben zu wollen?
Hast du denn überlegt, das in den Artikel noch reinzuholen? Weil im Grunde ist das ja schon fast ein Ding.
Nein, ich glaube aber im Nachhinein, dass der Artikel negativer ausgefallen ist, als wenn mir das Geld nicht gegeben hat, weil ich wütend war. Ich bin zurückgegangen und weiß, dass ich wütend war nach dem Motto, was hält der Kerl von mir? Ich bin der große unabhängige Journalist, der ich mal werden will. Ja. Und der gibt mir 300 Mark. Also so fing mal mein Berufsleben an.
Hättest du die 300 Mark genommen, wärst du jetzt Anzeigenleiter geworden. Wahrscheinlich dann. Ne? Und das hat wahrscheinlich aber später bei den Stadtwerken dann auch geholfen. Also dieses journalistische Gesicht zu bewahren, sage ich mal, zu sagen, wir sind die Redaktion, wir sind zwar ein Wirtschaftsbetrieb, aber letztendlich ist die Redaktion unabhängig. Und macht dann ja letztendlich auch Journalismus aus, wenn man sagt, wir sind nicht erpressbar und auch nicht von den größten Anzeigenkunden. Das ist, finde ich, schon sehr wichtig.
Ich merke schon bei der Fülle der Geschichten, dass wir mit einer Folge nicht auskommen. Da sind wir uns
das auch
nicht
einig, auch.
Ja, dass wir da irgendwann mal eine Fortsetzung machen. Aber ich würde, bevor wir zum Schluss kommen...
Und zum Umtrieb
der Woche. Umtrieb? Ach ja, den hätten wir dir vorher erklären müssen. Das machen wir da. Aber hast du gleich während der nächsten Punkt noch kurz. Du kannst ja sicherlich viele Sachen auf einmal. Wir haben immer einen Umtrieb der Woche für unseren Gast. Also was mich in den letzten Tagen, Wochen, das kann auch sein, was dich umgetrieben hat. Das kann ein positives Erlebnis sein, das kann ein negatives sein, wie du auch willst. Dabei fällt mir ein, ich muss mir auch noch einen überlegen. Deswegen
ist es genau, jeder von uns sagt jetzt so zum Abschluss der Sendung.
Also ich würde aber ein Thema noch
anpicken. Ja, bitte. Ich wollte es nur noch erklären.
Also einfach, genau, bevor wir dann einfach sagen... Wir setzen das Gespräch irgendwann an anderer Stelle mal fort, wenn du magst. Würde ich gerne auf die Zeit nochmal gehen, weil ich sie sehr spannend finde. Du warst ja in einer Zeit, damals für RSH in Bonn, erstmal eine schöne Stadt. Ich habe sie leider erst persönlich vor 2 Jahren kennengelernt, die Stadt. Man kannte sie natürlich, aber es ist ja auch eine wunderschöne Stadt noch. Ne? Also das hätte ich so gar nicht, ich habe immer nur diese Wasserwerkbilder vor Augen gehabt, aber das ist auch eine tolle Altstadt, das nur am Rande. Aber du warst ja in dieser Zeit, in einer sehr, sehr spannenden Zeit dort, wo hier zu Hause in Schleswig-Holstein dann ja auch noch die Barschel-Affäre kam, wo du miterleben durftest, wie der damalige, ja, war er noch CDU-Landeschef, Stoltenberg, ja. Genau, ja, seinen Ziehsohn relativ schnell, glaube ich, fallen ließ.
Ja.
Aber mich würde, also ich will jetzt gar nicht von dir alle Details nochmal hören, aber so ein bisschen diese Atmosphäre aus dieser Zeit, weil das muss ja für einen Journalisten auch eine ganz tolle, prägende Geschichte gewesen sein, zu sehen. Ich bin dabei, hier ist ja wirklich eine Jahrhundertgeschichte, was so den politischen Skandal angeht. Und du warst mittendrin, ohne diese ganze, was heute die Kolleginnen und Kollegen haben, man kann im Internet mal schnell was recherchieren, kann da gucken, was machen die Kollegen. Ja. Nein, du warst ja auf dich selbst gestellt mit im Zweifel einem Satellitentelefon oder einem öffentlichen Fernsprecher, deinem Studio vielleicht noch und einem TCD, einer Bandmaschine. Ja, wie war das damals für dich?
Also ich glaube, dass diese Zeit 1985 bis 1989, dann wurde ich quasi über Nacht in die Chefredaktion nach Flensburg berufen, dass diese Zeit so intensiv und so prägend war, wie es kaum eine andere Zeit hätte geben können für mich.
Ja.
Das war die Barschel-Affäre, das war beispielsweise, erinnere ich, Rammstein, das fürchterliche
Unglück, das war in der Zeit auch,
wo am Sonntag mich dann auch Peter Wüst anruft und sagt so, du musst sofort nach Rammstein.
Ja.
Dann gab es natürlich die ersten Besucher, auch Gorbatschow und Gorbatschow
und Reagan damals.
Reagan, der nach Bonn kam. Ja. Und all das habe ich nicht nur aus nächster Nähe, sondern auch mit sehr, sehr guten Kontakten. Ja. Bis hin, das muss man dazu sagen, dass das ja der Beginn vom Privatradio war.
Ja.
Und ich war der erste Privatradiomensch in Bonn und habe dort also verrückte Erlebnisse, weil Privatradio kannten.
Die, war auch nicht so anerkannt.
Nein, ich wurde zum Teil geächtet,
ja.
Aber zum Teil habe ich eben auch besondere Geschichten bekommen, dass ich dann also auch, ich sagte, sag mal, wirklich gute Meldungen oder interner zugesteckt bekam. Also, dass RSH zum ersten Mal dann in der Tagesschau genannt wurde, zitiert wurde, wie damals Graf Lambsdorff als Finanzminister die USA heftig kritisiert haben für die Finanzpolitik, das war Gesagte gegenüber RSH.
Ach so, mit Lob im Hintergrund.
Im Interview, ja. Hat der Sender gefeiert. Was war Graf Lambsdorff? Hat gesagt, nun mache ich mal dem Privatradio ein Bonbon und hat mir es gegeben.
Ja.
So, und die Barschel-Geschichte war deswegen spannend, weil ich ein sehr gutes Verhältnis zu Gerhard Stoltenberg hatte.
Ja.
Das war distanziert, klar, ich war der Journalist, er war der Minister oder umgekehrt, er war der Minister, ich der Journalist, aber es war ein Verhältnis, das sehr offen war. Und beispielsweise eines Nachts so halb eins läutete bei mir privat das Telefon, in der Tat, ich wohnte in Königswinter, wie schön Bonn ist, kann ich nur unterstreichen, läutete das Telefon, ich ging dran und Gerhard Stoltenberg war dran und sagte, Mensch, haben Sie Zeit, könnten Sie in mein Büro kommen, ins Ministerbüro, um halb eins nachts. War natürlich kurios, meine Frau schüttelte nur den Kopf, wir lagen schon im Bett.
Was bist du denn jetzt?
So, ja. Und als ich dort war, saß er mit seinem Pressesprecher da. Und wir haben dann zu dritt besprochen, eben wie diese ganzen verrückten Meldungen, die da aus Kiel über Barschel und Barschels Machenschaften, was von denen zu halten ist. Stoltenberg hatte zum Teil noch den Eindruck, dass das eben von Medien lanciert ist, dass der Spiegel und andere dahinter stecken. Also eine gewisse Verschwörung. Und das war spannend, solche Diskussionen zu erleben,
ja.
Wie also auch in dem Falle ein Politiker, der damals noch Landesvorsitzender, plötzlich sich erstmal ein Bild machen soll, was läuft da überhaupt? Und da ging es gar nicht mal um irgendwelche Ratschläge, die ich sowieso nicht erteilt hätte und mir nicht zustanden, wie soll er sich medial verhalten, sondern sich überhaupt erst ein Bild von dem zu machen. Das waren schon sehr, sehr, sehr prägende Zeiten. Auf diese Weise eben auch zu erleben, wie Politiker erstmal etwas wegstücken müssen, was für die auch schwer zu verdauen war. Ich habe übrigens später nochmal zur Barschel-Geschichte ein Erlebnis gehabt, was auch ganz verrückt ist. Und zwar hat mir eine Quelle, und ich sage natürlich nicht den Namen, aber es war eine sehr hochkarätige, von dem ich behaupte, ihr wäret sofort genauso wie ich der Meinung, das muss seriös sein. Das war eine sehr, sehr seriöse Quelle, gute Quelle, hat mir Papiere vorgesteckt, kurz nach dem Tod von Barschel. Papiere, die unterzeichnet waren von einem Stasi-Oberst oder General, ich weiß es jetzt nicht, ich müsste es nachschauen, ich habe diese Papiere noch, dass es einen Mordauftrag gab. Dass Barschel ermordet wurde. Und zwar wirklich so perfekt alles und dann von einer Spitzenquelle, der mir das zugesteckt hat. Und ich dachte mir, was machst du jetzt damit? Wenn man das raushaut und es ist gefegt wie die Hitler-Tagebücher, kannst du gleich deinen Beruf an den Nagel hängen dir was anderes sorgen. wenn du das aber nicht machst,
und da ist
was dran. Und ich selbst kann es ja nicht klären, was passiert. Und da war ich wirklich in höchster Not. Und was ich gemacht habe, ich habe tatsächlich in dem Falle, weil ich sah durch die seriöse Quelle, die mir es gesteckt hat, dass das eine Brisanz hat, habe ich Stoltenberg persönlich angerufen. Ich hatte also eine Privatnummer von ihm und habe ihm das erzählt und habe gesagt, ob er wüsste, wie ich das verifizieren kann. Und wir haben uns dann getroffen und er hat es an das Bundeskriminalamt weitergeleitet.
Okay,
und die haben dann die Expertise erstellt, dass das ein gefälschtes Papier ist. Ich unterstelle, dass das richtig ist, dass das anhand der Papierproben man feststellen konnte, das ist nicht authentisch. Dummerweise, ich musste natürlich das Originalpapier aus der Hand geben, lagert das heute beim Bundeskriminalamt oder ist vernichtet. Ich habe nur die Kopien natürlich behalten, die ich mir gezogen habe. Ja. Aber es war damals dann über das Bundeskriminalamt, dass das Fake News waren.
Also wir wissen aber natürlich nicht hundertprozentig,
jetzt
wäre eine Verschwörung, jetzt gehen wir zu weit. Ne? Ja.
Aber ich würde sagen, auch das gehört dann zu dieser verrückten Barschel-Zeit. Und ich würde diese Geschichte nicht erzählen, wenn ihr wüsstet, wie die Quelle ist, wo man sagt, also Moment, auch diese Quelle ging davon aus, guck mal nach, das ist wahrscheinlich was. Ja. Der wusste wahrscheinlich auch nicht, was er mit diesem toxischen Papier machen soll.
Der ist ja wahrscheinlich von der Richtigkeit auch, ne? Wir gehen jetzt aber davon aus, dass wirklich eine Fälschung war.
Ja.
Und die wurde ihm dann zugesteckt.
Ja, oder? Zumindest war er unsicher und wusste auch nicht weiter. Und es lief ja nur über Stoltenberg und Bundeskriminalamt. Also solche verrückten Geschichten.
Glaubst du, das wird irgendwann überhaupt mal aufgeklärt, die Geschichte? Das, ich meine, es gibt ja von dem Wille da ganz viele Theorien natürlich, aber...
Ich glaube es nicht. Ich glaube allerdings auch, dass die Wahrheit, die ist ja häufig ganz einfach und banal, dass sie auf dem Tisch liegt und dass es genau so gelaufen ist, wie es heute durch viele Untersuchungen erwiesen ist. Dass man wie beim Kennedy-Mord bei all diesen Geschichten natürlich immer noch mal eine verrückte Geschichte dazu spinnen kann, die in Teilen ja auch dann plausibel erscheint. Das kann ja sein, aber ich glaube, die wahrscheinlichste Version, das ist die auf dem Tisch liegt. Und die ist dann auch so, alles andere ist aufgesetzt, kann sein. Ich bin übrigens später noch als Chefredakteur von einem verfolgt worden aus Dänemark, der in Dänemark und im Spiegel auch später Schlagzeilen gemacht hat, auch ein früherer Stasi-Offizier, der mir auch unbedingt die wahre Geschichte erzählen wollte. Und es gab in der Tat immer wieder die Versuche, auch Journalisten, auch meine Person, irgendwo noch mal ins Boot zu ziehen, um irgendwelche Geschichten zu verbreiten. Wie gesagt, ich habe immer versucht, nach bestem Wissen und Gewissen auch diese Geschichten zu verifizieren. Aber an dem eben genannten Beispiel sieht man auch, dass Journalisten natürlich sehr schnell auch an Grenzen kommen und wir auf Expertise von anderen angewiesen sind, um dahinter zu steigen.
War dir damals schon klar, als diese ganze, wie du das so erzählt hast, sitzt da nachts um 00:30 bei Stoltenberg im Büro, und dass da jetzt gerade eine ganz, ganz große Geschichte passiert, also über die wir jetzt ja fast 40 Jahre später immer noch reden.
Es war ja anfangs gar nicht abzusehen, zunächst einmal diese Spiegel veröffentlicht am Sonnabend vor der Wahl, was passiert da eigentlich? Und was dann ja passiert ist, ist ja in der Tat bis hin dann zum Erdrutschsieg von Björn Engholm und dem Regierungswechsel im konservativen Schleswig-Holstein ist ja wirklich eine gewaltige Zäsur gewesen. Anfangs waren auch wir Journalisten zum Teil, jedenfalls in Bonn, hin und her gerissen. Ist das nun eine Spiegelgeschichte, die Hand und Fuß hat, oder ist das gezielt ein Störmanöver, um die Wahl zu beeinflussen? Und es tobte ja anfangs auch der Kampf zwischen beiden Lagern. Die einen, die erzählten alles erlogen und erstunken, Ehrenwort Pressekonferenz von Barschel. Also man war sich ja immer wieder unklar auch. Und auch hier war für mich eben es eine Lernstunde, dass der Journalist zu berichten hat, was ist, und sich möglichst mit der eigenen Meinung eben ganz stark zurückhält. Und dass das nur funktioniert, wenn man Bericht und Meinung trennt. Mhm. Und das, was ich heute, und jetzt wären wir beim Umtrieb der Woche. Beim Umtrieb der Woche, das, was mich zunehmend stört und gerade auch in den letzten Tagen, ist die Vermengung von Meinung und Bericht.
Ja.
Also es ist in allen Medien so, und ich finde das unglaublich, vielleicht auch deswegen, weil wir Journalisten es alle gelernt haben, Bericht und Meinung zu trennen, wie heute es wie selbstverständlich zusammengefegt wird. Und diese fürchterliche Entwicklung im Journalismus vor 10, 15 Jahren beginnen, man muss Haltung zeigen. Ja, Haltung ist für mich, Haltung zu zeigen, dass man Bericht und Meinung trennt.
Ja.
Und ich Haltung zu zeigen, dass ich im Bericht schon eine Haltung, was nichts anderes als, die Verkleisterung einer Meinung auch zeige. Ich muss aufpassen, dass ich bei der Wahrheit bleibe. Und das heißt, ich darf keine Verschwörungsgeschichten bringen. Ich darf nicht den Leser hinter die Fichte führen.
Ja.
Aber was ich nicht darf, ist Meinung und Bericht zusammenfügen. Und das sehe ich heute übrigens auch in den elektronischen Medien. Mhm. Auch im Fernsehen, auch im Radio, auch in den Öffentlich-Rechtlichen. Und das ärgert mich. Das ist eine Entwicklung, die auf die Medien zurückschlägt, weil sie dadurch Vertrauen verspielen. Und das ist so unnötig, weil du hattest das vorhin gesagt, dass auch bei Corona, wenn man auch eine Gegenposition sachlich dargestellt hätte, das hätte gar nicht geschadet. Das hätten die Menschen am Ende sehr wohl, glaube ich, auch für sich selbst geklärt und auch verantwortungsvoll geklärt. Nur verschweigen oder zusammenfegen Meinung und Bericht, das führt zu einem erheblichen Vertrauensverlust in die Medien.
Ja, und eine Stufe drüber ist ja dann auch noch für mich die gezielte Provokation, dass man weiß, das gibt Aufreger, also der gelenkte Shitstorm. Wir haben heute Morgen beim Frühstück darüber gesprochen, Andreas und ich, dass man sagt, wir setzen jetzt einfach was in die Welt, wo wir wissen, wir bekommen Gegenwind und das geht zugunsten der Reichweite. Also dass man mit etwas sehr Negativem, wo man weiß, also da kann man ja heute nehmen, was man will, Klima leugnen oder Verbrennerverbot oder was auch immer, wo ein Medium wohlgesagt weiß, da gibt's einen Shitstorm, aber dadurch gibt es eben dann diese Aufmerksamkeit. Ich glaube, das ist jetzt die nächste Stufe, in der wir uns befinden und natürlich dann auch künstliche Intelligenz, Fake News. Mhm. Also die Themen geben uns nicht aus. Wie gesagt, wir haben noch 8 Stunden auf dem Band, aber ich glaube, wir kommen jetzt zum Umtrieb der Woche.
Der Umtrieb der Woche.
Deinen haben wir jetzt schon gehabt. Soll ich jetzt, Andreas, oder möchtest du?
Ich würde gerne, weil meiner sehr kurz ist, weil im Grunde ging das in die gleiche Richtung. Ich wollte einen ähnlichen Umtrieb, der mir auch genau heute Morgen beim Nachrichten kommen wieder genau das war, wo ich ZDF geguckt habe, wo ich das Gefühl hatte, dass da sehr viel Meinung drin war. Und da dachte ich, das wäre so schön, wenn das wieder mehr getrennt wird. Und deswegen kann ich mich da nur anschließen und sage immer wieder, was ich vorhin auch schon sage, wir brauchen einfach noch mehr Aufklärung. Das ist so mein Umtrieb. Aufklärung heißt aber auch bei den Fakten bleiben und nicht, deswegen komme ich auf deinen Umtrieb, Stefan, genau das ist es halt. Wir dürfen die Fakten darstellen als Journalisten, müssen denen aber nicht unsere Meinung aufdrücken. Das ist so dieses, und das ist auch das, was mich umtreibt tatsächlich, deswegen ganz kurz.
Ja, mein Umtrieb ist auch relativ kurz, nämlich die Erkenntnis, die nicht neu ist, aber dass viele Menschen, inklusive mir, immer das gerne haben möchten, was man gerade nicht haben kann. Das stellte ich heute Morgen nämlich fest, als ich hier am Wasser in Glücksburg spazieren ging und meine Morgenrunde machte und dachte, nein, wie ist das schön in deiner Heimat? Also Nordfriesland ist meine Heimat, aber ich zähle Glücksburg und also alles nördlich vom Kanal zähle ich als Heimat. Das, ja. Also nördlich vom Kanal, das dahinter kommt, das war nicht so. Aber dann habe ich gedacht, ja, früher bin ich hier auch als junger Journalist rumgefahren und bin in Tonnern gewesen, Sonderburg. Und ich fand das auch damals schon alles schön, aber jetzt, wo ich in Solingen wohne, Solingen ist auch total schön, aber da denke ich auch, Gott, wie schön ist das hier? Was ist das für eine tolle Gegend hier? Und wenn man hier wohnt, dann kann man wirklich auch nur glücklich sein, weil ich das jetzt wirklich zu schätzen weiß, wie toll das hier ist. Was für eine schöne Landschaft, dieses Wetterspiel und so herrlich. Und wir fahren ja gleich noch zu Emil Nolde. Das passt dann ganz gut mit der Landschaft. Also das ist wirklich schön. Das ist mein Umtrieb, dass ich dachte, wie schön das hier ist. Das ist wirklich schön, ja.
Ja,
lieber Stefan. Ja, ja, ich wollte auch nur Danke sagen. So, ja. Oder nur, ja, aber vielen Dank, lieber Stefan. Das war ganz toll. Wir haben dir andächtig gelauscht. Ich fand das ganz toll.
Sehr, sehr interessant. Und wir hoffen, dass wir vielleicht dich nochmal einladen
dürfen. Ja, sagen wir einfach bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ich danke euch. Es hat mir Spaß gemacht.
Dankeschön.
Super, gerne. Dankeschön.